Wow, Paula, schon wieder eine Woche rum. Und wir machen die 6. Folge unseres Podcasts 2 Frauen, 2 Brüste. Wir reden über Krebs, wir reden über den Alltag mit Krebs, wir wollen das Tabu brechen und wir wollen einfach ein bisschen Normalität in dieses Thema bringen, ohne es herunterzuspielen.
Warum sagst du herunterspielen?
Ich wollte dich aus der Reserve locken, Paula.
Total. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Es ist ja immer so, Alex sagt ja immer bagatellisieren. Wir wollen den Krebs nicht bagatellisieren. Inhaltlich ist es total richtig. Aber ich sitze hier und zitter und warte auf meinen Einsatz. Satz herunterspielen.
Ja, tut mir leid. Ging jetzt nicht anders.
Alex, nächste Woche wäre ja die 7. Folge. Ist das wie in so einer guten Beziehung, das verflixte 7. Jahr?
Die verflixte 7. Folge. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, da muss ich mal einen drauf trinken. Nein, also wir müssen jetzt gibt es erstmal die 6. Folge. Und ja. Wir leben ja jetzt im Hier und Jetzt und jetzt machen wir einfach nur mal 6. Folge. Worum geht's denn heute, Paula?
Ich finde, also wir haben uns ja Gedanken gemacht, ne? Jetzt dürfte dich jetzt nicht überraschen, was ich sage. Es ist ja schon so, dass es so ein kurzes Briefing gibt und dass wir redaktionell auch ein bisschen daran arbeiten. Wir haben letztes Mal über die Chemotherapie gesprochen und wie wir unsere erste Chemotherapie erlebt haben. Und mir ist einfach aufgefallen, dass es überhaupt kein gutes repräsentatives Beispiel ist für eine ganze Krebstherapie, denn viele Nebenwirkungen, die schleichen sich ja im Laufe der Zeit auch ein. Also eine Chemotherapie ist kein Spaziergang, das möchten wir einfach betonen und viele, viele Nebenwirkungen, ja, die
ja, also du hast es nicht,
die Summe macht's. Und genau. Ich glaube, darüber sollten wir mal sprechen.
So. Und das denke ich auf jeden Fall auch, dass das ein wichtiges Thema ist, weil gerade die allererste Chemo, da bist du ja in der Blüte deines Lebens. Ne? Du gehst fit gestählt in diese erste Chemo. Natürlich geht's dir da super das erste Mal. Ne? Und das kommt ja dann langsam von Chemo zu Chemo, dass die Nebenwirkungen mehr und mehr werden. Ja. Aber lass uns doch mal, gut, Haare haben wir ja schon erwähnt, ne, dass wir unsere Haare verloren haben. Das ist ja auch nicht bei jedem so. Was natürlich auch immer, also muss ich immer dran denken, wenn dann jemand sagt, ja, du hast ja die Haare nicht verloren, dann kann dein Krebs ja nicht so schlimm sein. Ne? Das ist auch mal so ein schöner Spruch.
Du, ich hatte das genau andersrum. Und zwar fingen meine Haare relativ zeitig wieder an zu wachsen. Also noch unter der 2. Chemotherapie.
Ja, ich erinnere mich.
Ja, da hatte ich schon einen richtigen Schopf.
Ja, und Merle hatte schon so eine Punkerfrisur. Ja,
genau, und alle sagten so, wow, toll, also du siehst so toll aus. Klar, das Gesicht bekommt wieder Kontur irgendwie, es bekommt einen Rahmen. Du, aber das Schlimmste stand mir eigentlich noch bevor, also von gut oder besser war überhaupt gar keine Rede. Im Gegenteil, das ist genauso wie du sagst, je fortschreitender die Behandlung ist, desto mehr ist auch, ich sag mal so, die Luft auch raus, ne? Und weißt du, ich bin ehrlich, es ist nicht so, dass ich das vergesse. Aber wenn man mich fragt, welche Nebenwirkungen hattest du, die kamen teilweise so zeitversetzt.
Ja.
Und es war so eine Summe teilweise auch aus vielen kleinen belasteten Dingen. Aber ich meine, man hatte ja Krebs. Also sind jetzt, weiß ich nicht, die Zeit wichtig, wo man Augentropfen braucht oder so. Man vergisst ja auch so vieles.
Und
ich habe mir ehrlich gesagt eine Liste gemacht jetzt gerade.
Ja, mal. Ich habe das ja auch, wir haben es eben kurz besprochen, dass wir mal so die Themengebiete durchgehen. Und ich finde, ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass natürlich, als wir am besten aussahen in der Krebstherapie, also wir Haare wieder hatten und so und vielleicht gerade in der Bestrahlung waren, ja, da fing gerade so bei mir die schlechteste Zeit an, wie es mir eigentlich ging. Also das ist so, ne? Ich finde immer Äußeres und Inneres ist dann einfach nicht, weil also, oh, du siehst so toll aus, das blühende Leben, man würde gar nicht denken, dass du irgendwie krank bist oder so. Ja,
ging mir auch so. Ja, aber ne? Ich würde sagen, wir starten
trotzdem. Starten wir mal los mit unserer Kategorien-Potpourri, was wir so zusammengesammelt haben.
Ja, wobei gestartet hast du ja schon mit den Haaren und ich möchte auf eine ganz, ganz wichtige zweite Nebenwirkung eingehen, die einen tatsächlich über die ganze Chemotherapie begleitet. Die wird auch ärztlich begleitet. Und zwar bezieht die sich auf das Blut. Das sind die Blutwerte. Also eine Chemotherapie, das hatten wir ja letztes Mal schon erklärt, wirkt auf sich schnell teilende Zellen. Und besonders betroffen sind dabei die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen. Und dieser Wert sinkt wahnsinnig schnell ab. Also diese Zellen werden auch stark angegriffen und spiegeln eigentlich das Immunsystem.
Auch liebevoll die Leukos genannt unter uns.
Ja, Also diese ganze Verniedlichung, ne? Wie sich dann, aber gut, ich war auch, hab das auch immer so gesagt. Genau, die Leukozyten, die Leukos, wenn die einen gewissen Wert unterschritten haben, gab es auch keine Folgechemo. Einfach weil die Gefahr bestand, dass der Körper dem nichts entgegensetzen konnte. Ja. Und ja, das wurde regelmäßig kontrolliert, auch vor den Chemotherapien, bei dir auch, ja, ne? Einmal die Woche. Ja. Genau. Und die konnte man künstlich pushen, aber lieber nicht.
Das ist ja, aber es ist ja auch so, es ist ja wirklich, also wir haben ja auch miterlebt, dass manchen Leuten das wirklich ganz dramatisch war, dass die dann ins Krankenhaus mussten. Und ja, du natürlich, je niedriger die Leukozyten sind, alles, was es an Infekten gibt, mitnimmst.
Ja, ja.
Und das ist ja so ein Teufelskreis dann, ne? Und dann gehst du Schrank, dann gehen die noch weiter runter und so. Also das ist echt, das ist das A und O der Chemotherapie, sind echt deine Blutwerte. Mit denen steht und fällt, wie es dir geht, wie du alles verträgst und ob es auch weitergeht, genau. Mhm. Auf jeden Fall.
Was hattest du wegen der Blutwerte Beschwerden während der Chemotherapie?
Nö. Ich muss auch sagen, ich hab die Blutwerte, die haben mir vier Werte aufgeschrieben jedes Mal. Da war auch der HB-Wert dabei und die Thrombozyten. Und dann habe ich halt immer nur geguckt, okay, wie war es vor meiner ersten Chemo und wie ist jetzt? Und habe gedacht, okay, da muss das halt immer irgendwie wieder, weil das erste Mal Blut abnehmen war ich ja gesund, ne? Und da habe ich gesagt, da muss ich irgendwie immer wieder hin. Und das ist auch immer eigentlich wieder so in die Nähe gegangen. Ich dachte so, oh, das ist jetzt aber schon ganz schön weit runter. Bis ich dann
Hast
das erste
das
Mal...
gespürt?
Nee.
Hast du das gespürt? Nee, das spürt man nicht, ne?
Also, die haben dann gesagt, hier... ich muss auch sagen, ich bin einmal, weil man sagt ja dann immer so, ja, du sollst irgendwie keinen Alkohol trinken oder was weiß ich. Ich habe da natürlich so moderat, mal so ein bisschen. Mein Arzt so, ja, das werden sie wahrscheinlich nicht gut vertragen. Also sie können ruhig was trinken, aber sie werden es wahrscheinlich nicht gut vertragen. Du, ich habe ein bisschen Wein getrunken. Nächster Tag Blutkontrolle, besten Werte. Ich so, was? Boah, das mache ich jetzt öfter. Ja, ja. Das habe ich auch gesagt, guck mal. Also ich finde, du hast überhaupt keinen Einfluss drauf, du hast auch überhaupt kein Gefühl. Nee. Die haben dann am nächsten Tag nochmal angerufen. Das ist mir auch passiert. Und haben gesagt, sagen Sie mal, Ihre Leberwerte sind so schlecht.
Ups.
Ja, ich dachte auch, also ich muss sagen, also wenn ich sage, ich habe Alkohol getrunken, ne, ich habe dann, wir reden von irgendwie ein Glas Wein über zwei Monate, ja, so, wo ich wirklich gesagt habe, ein halbes Glas Wein und so am Anfang, gerade bei den Großen. Und dann sagten die so, ja, haben Sie irgendwie die Medikamente genommen, haben Sie Selen genommen, haben Sie, ich immer so, nein, nein, nein. Und dann so, trinken Sie Alkohol? Ich so, ja, also, ich kam mir vor, wie so eine, also ich kam
wie,
mir
Fahrzeugkontrolle, ne?
Ja, total.
Guten Tag.
So eine, ich kam mir vor, wie so eine ertappte Alkoholikerin. So.
Ja, Führerschein, ja, Fahrzeugkontrolle.
Ich so, ja, aber ich war so, an meinem Geburtstag habe ich ein halbes Glas Wein getrunken und so. Also wir reden hier von einem Glas Wein über zwei Monate oder so. Sie so, ach so, dann ist gut, dann sind es einfach nur die Nebenwirkungen der Chemo. Naja, also deswegen, das ist, Alkohol trinken ist kein, Rezept, dass die Blutwerte gut sind, wollte ich damit so die Kurve eigentlich nochmal kriegen.
Hast du gekriegt. Hast du gekriegt, die Kurve.
Ja, nein, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, wenn du da ein Problem hast und dann immer wieder gucken musst und immer wieder ins Krankenhaus musst und dann ist das echt eine ganz andere Nummer, als wie wir das erlebt haben, wo eigentlich.
Also ich muss ja ehrlich sagen, also waren, ne? Ja, genau, und ich möchte einfach, dass sich das alle gut vorstellen können, weil wir haben ja auch Kinder, die bringen ja auch ihren ganzen Kindergartenrotz nach Hause. Mhm. Das war immer schlimm. Ich bin schon nervös geworden, wenn ich gehört habe, es ging irgendwo Magen-Darm rum. Oder eine Erkältung. Oder wir hatten es ja auch während der Grippezeit. Mhm. Oder wenn jemand gesagt hat, ich hatte gestern noch richtig Halsschmerzen, können wir uns trotzdem sehen? Dann habe ich da schon Vorsichtsmaßnahmen getroffen und habe gesagt, lieber nicht.
Ich war da gar nicht so.
Doch, also meine Blutwerte, ja, die waren immer so grenzwertig und ich musste da wirklich aufpassen. Also ich musste dann zum Beispiel auch Mundschutz tragen, wenn ich zum Zahnarzt gegangen bin und im Wartezimmer gesessen habe. Ich durfte keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Ich durfte nicht ins Schwimmbad gehen. Ich musste Menschenmassen meiden. Also da musste ich schon tatsächlich ein bisschen drauf achten, ja. Also ich hatte das nicht immer so ganz stabil mit den Blutwerten.
Also mir hat keiner gesagt, dass ich darauf achten müsste. Und ich habe immer, weil viele sind ja dann auch, dass die einen Mundschutz tragen, und sagen, ja, trägst du denn keinen Mundschutz? Ich so, hallo, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause. Ich kriege ja eh alles ab. Aber ich bin natürlich aus einer Position, dass ich das sage, dass ich auch nie die, bei mir nie die Werte total im Keller waren. Und ich wette, wären sie im Keller gewesen, hätte mein Onkologe auch gesagt, fahren Sie bitte nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder küssen Sie Ihre Kinder nicht den ganzen Tag oder sonst irgendwas. Also ich glaube, dass ich da einfach eine sehr gute Position hatte. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, habe ich mir ja eine Lungenentzündung eingefangen in der Zeit. Ne? Ich immer so, ja, alles gut und so. Ja, ja. Und dann, aber lass uns mal unsere Kategorien weiter. Wir sind
unterwegs. Ich muss auch mal zu den Blutwerten zurückrudern. Okay. Also ja, weil mir das einfach so wahnsinnig wichtig ist, weil was natürlich für den einen Halsschmerzen ist, ist für jemanden ohne Immunsystem mit schlechten Blutwerten unter einer Chemotherapie, das kann tödlich sein. Mhm. Und da wir ja auch Menschen ansprechen, die nicht selbst an Krebs betroffen sind, aber Angehörige sind, ist mir das einfach wahnsinnig wichtig. Also
das stimmt.
Dazu zählen Durchfälle jeder Art und das ist auch nicht böse gemeint, wenn man sagt, wenn man als Krebspatient sagt, nee, ich möchte es einfach nicht, weil man dem nichts entgegensetzen kann. Was die wenigsten ja auch wissen ist, dass man ab einer Temperatur, das war bei mir zumindest so, ab einer Temperatur von 38,5 Grad, da muss man den Rettungswagen rufen und ins Krankenhaus fahren. Und dann kommt man in eine ISO-Zelle. Also man hat wirklich...
Wer hat dir das denn gesagt? War das bei dir so?
Ja, es war bei mir so. Ja.
Echt? Mhm. Also bei mir stand nur, ab 38,5 soll ich in der Chemopraxis anrufen.
Genau, aber wenn die nicht da sind...
Ich habe auch nie Temperatur gemessen. Aber...
Dein Glück, ich habe tatsächlich mit
Schüttelfrost reagiert. Ja, aber vielleicht habe ich ja deswegen auch eine atypische Pneumonie, also eine versteckte Lungenentzündung bekommen, weil ich vielleicht solche Sachen ein bisschen ignoriert habe. Ich weiß es nicht.
Also vielleicht, konnte es nicht ignorieren, ich hatte tatsächlich Schüttelfrost und Fieber.
Wahnsinn.
Und dann habe ich erstmal den ärztlichen Notdienst angerufen, der hat gesagt, sofort Rettungswagen.
Krass.
Also ja, was für den einen so eine leicht erhöhte Temperatur ist vielleicht, ist für den anderen wirklich eine lebensbedrohliche Situation. Und da muss man erstmal ein paar Tage in der Isolation verbringen, in so einer Isolationszelle, Zimmer, bis man dann eigentlich so langsam wieder Kontakt, bis die Blutwerte sich stabilisieren und man dann wieder Kontakt nach außen aufnehmen kann. Und dann ist natürlich nichts mit Chemo und im besten Fall geht es schnell wieder weg. Das war bei mir Gott sei Dank so. Oder du musst tatsächlich Tage oder Wochen auch in diesem Krankenzimmer bleiben, bis sich das stabilisiert. Und das wissen wenige, also das wissen meist nicht. Und deswegen ist mir das einfach wichtig, dass wir das sagen.
Ja, ja. Aber das erklärt natürlich auch, ich glaube, viele sind ja immer, dass sie denken, dass die Leute einen Mundschutz tragen, weil sie etwas Ansteckendes haben. Mhm. Aber wie war so schöne Freundin von mir, die ist geflogen während ihrer Chemo und hat dann auf ihren Mundschutz geschrieben, ich bin nicht ansteckend, ich habe Chemo, ich schütze mich vor dir. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil die meisten Leute denken, du hast eine ganz schlimme Krankheit und deswegen trägst du diesen Mundschutz, damit du die anderen Leute nicht ansteckst. Ja. Aber nein, wir wollen uns einfach dann selber schützen.
Ja, ja, also ich wurde das tatsächlich auch öfter gefragt. Und zwar bin ich einmal zum Kinderarzt gegangen. Und das ist ja, also das ist ja wirklich die Goldgrube an jeglichen Viren.
Da kannst du alles mitnehmen.
und da bin ich natürlich mit Mundschutz hin und meinem Kind. Wir sind denn Gott sei Dank, also sind die Ärzte ja toll, wenn man das vorher anmeldet, wir durften gleich ins Behandlungszimmer durchgehen, wir mussten nicht in den Badbereich gehen. Aber da wurde ich eben auch auf dem Weg gefragt, ne, ob ich vielleicht eine bedrohliche Krankheit hätte, die die Kinder anstecken kann. Habe ich gesagt, nein, ich mache eine Chemotherapie.
Ich muss sagen, auch da muss ich meinen Hausarzt loben. Die haben zum Beispiel immer, das war jetzt noch, war ich beim Hausarzt und sie so, ja, Sie warten dann aber bitte daneben an im Behandlungszimmer. Das ploppt bei uns direkt im Computer hoch, wenn Sie hier die Praxis betreten.
Das Service.
Das ist cool, ne?
Das Service, ja.
Nicht also, dass du halt nicht in Wartezimmern warten musst und so. Ich finde es super.
Mhm.
Ja, das sind alles die Blutwerte, ne? Und was die alles so machen können.
Also es steht und fällt alles eigentlich damit. Von Woche zu Woche kann es anders sein, man spürt das vorher nicht unbedingt. Aber das ist immer so ein Hauptaugenmerk, auf das man achten muss und das einen unter Umständen auch ganz schön einschränkt.
Ja, und man hat so wenig Einfluss darauf.
Ja. Was hast du noch auf deiner Liste? Also ich kann auch mal runterrattern, ne?
Ja, ja. Ich würde gerne ein Thema ansprechen, das mich immer noch begleitet.
Oha.
Und zwar ist das die Fatigue.
Okay, damit wird's so gleich los, ja.
weil es so in meinem jetzigen Alltag noch so präsent ist. Wir könnten auch meinetwegen eine gesamte Folge darüber machen.
Ja,
ich nicht müde, darüber zu reden.
Ja, also ich finde, man sollte das erstmal erklären, weil man nicht davon ausgehen kann, dass alle wissen, was du damit eigentlich meinst.
Genau. Also, ich leide unter einer Krebsfatigue. Eine Fatigue ist ein Erschöpfungszustand oder eine Müdigkeit. Und man sagt halt, dass der Körper nach so und so vielen Monaten, jetzt auch nicht jeder, das hat nicht jeder, aber nach ein paar Monaten Chemo, Behandlung, alles, was da so kommt, bei mir hat es in der Bestrahlung angefangen, dass ich auf einmal unglaublich müde war. Und das ist jetzt leider Gottes seit einem Jahr bei mir so. Das habe ich nämlich jetzt nochmal gedacht, wann das angefangen hat. Und ich hatte vor einem Jahr hatte ich Bestrahlung. Und es ist so, ich stehe morgens auf und ich denke mir, boah, ich fühle mich, als hätte ich überhaupt nicht geschlafen. Und das Fatale ist, ich kann auch 15 Stunden schlafen. Ich fühle mich immer morgens gleich. Ich habe immer das Gefühl, ich habe gar nicht geschlafen. Und dann starte ich meinen Tag und man gewöhnt sich auch daran. Dann so gegen 1 Uhr mittags habe ich dann nochmal so ein totales Tief. Nee, eigentlich ist es ab 1 Uhr mittags, dann bleibe ich dann in diesem Tief. Weil meistens dann so, wenn ich dann auf dem Weg bin, die Kinder abzuholen, denke ich mir so, boah, ich bin so müde. Und freue mich dann einfach nur, wenn der Tag vorbei ist. Mhm. Aber das kann, also es gibt halt Leute, wir könnten wirklich nochmal eine separate Folge darüber machen, da fällt mir gerade spontan so jemand ein. Es gibt Leute, die werden das ihr Leben lang nicht mehr los. Und es gibt Leute, da geht es nach 6 Monaten weg oder nach einem Jahr oder so. Ich hoffe, ich gehöre zu denen, wo es nach einem Jahr wieder weggeht. Es gibt ja auch Höhen und Tiefen bei dem Ganzen. Aber das ist jetzt nicht das Allerschlimmste, aber es belastet einfach mein Leben.
Also ich muss sagen, ich hatte das auch. Aber ich hatte meinen Tiefpunkt auch. Also mein Tiefpunkt in der Bestrahlung, es wird aber besser. Und zwar war das bei mir auch so, also das ist dieser Erschöpfungs... Ich habe immer gesagt, ich habe das anderen Leuten immer erklärt, mein Körper und mein Geist, es wird nicht spirituell, die haben einfach einen Burnout. Ja. Die können einfach nicht mehr, die sind voll und holen sich natürlich... Also der Körper ist ja nonstop damit beschäftigt, die Blutwerte stabil zu halten, die ganzen Operationen vom emotionalen Faktor... Alex, fange ich gar nicht erst an. Man ist einfach durch. Und der Körper setzt in so einen Ruhemodus. Also er setzt einfach jegliche Energie zurück. Das ist, als würde jemand einen Stecker ziehen. So hat sich das bei mir angefühlt. Und es gab Tage, da habe ich 18 bis 20 Stunden geschlafen.
Ja.
An guten Tagen habe ich einen Termin geschafft. Und zwar auch immer, ich hatte auch immer so Zeiten, wo es denn gut ging und Zeiten, wo es nicht so gut ging. Da habe ich mir den Termin reingelegt. Und an schlechten Tagen kam ich nicht mal aus dem Bett. Also bei mir hat es auch in der Bestrahlung tatsächlich angefangen. Und das war für mich so belastend, weil man sich dachte, Mensch, jetzt ist diese ganze Krebstherapie fast beendet. Man ist so auf dem Zieleinlauf. Und anstatt vor Euphorie zu trotzen, wird man so ausgenockt. Also schlich sich bei mir auch so eine depressive Verstimmung ein. Das hat mich so runtergezogen, weil ich mich nicht lebensfähig gefühlt habe durch dieses Schlafbedürfnis.
Das ist genau, was zusammenfasst. Du denkst so, Mann, ich habe mich eigentlich im Rest der ganzen Krebstherapie besser gefühlt als jetzt.
Ja.
Jetzt komme ich so zum Ende und dann sagte meine Ärztin auch, aber überlegen Sie doch mal, was Ihr Körper jetzt alles geleistet hat in dieser Zeit. Der kann einfach nicht mehr.
Was,
und er braucht seine Ruhe.
Genau, was waren deine Mittel, um trotzdem daraus ein lebenswertes Leben zu zaubern? Zaubern? Machen? Gestalten?
Was hast
du dagegen gemacht?
Du, Bewegungsgut. Also ich habe weiter meinen Sport gemacht. Ich habe auch mal Safranpillen geschluckt, die haben mir aber leider nicht geholfen. Und ich versuche halt mir auch Auszeiten zu gönnen, aber in der Theorie und in der Praxis sind das jetzt, also gerade mit dem Arbeiten jetzt auch wieder, sind das eher so Sachen, dass ich halt ganz lange bei der Psycho-Onkologe nicht mehr war. Mein Reha-Sport, da war ich einmal bis jetzt. Dass solche Sachen ein bisschen darunter leiden, weil ich einfach sage, ich schaffe das alles überhaupt nicht.
Ja. Also der Körper holt sich schon seine Ruhephasen wieder rein, ne?
Auf jeden Fall irgendwie, ne?
Also bei mir ist es so, dass ich tatsächlich auch immer noch mit den Syndromen zu kämpfen habe. Also das nennt sich Fatigue-Syndrom. Aber nicht mehr so schlimm mit dem 20-Stunden-Schlafbedürfnis. Also ich habe zum Beispiel irgendwann den Mittagsschlaf canceln können. Ich habe auch viele Tiefphasen einfach überwinden müssen und mir ganz bewusst etwas Gutes tun. Und es gibt trotzdem Momente, also ich komme morgens auch nicht aus dem Bett. Also diese Fatigue, die fühlt sich so an. Man wacht morgens auf, man hat eigentlich super geschlafen. Das ist ja auch kein Selbstgänger. Aber als würde dir jemand die Augen wieder zudrücken, ne? Also man hat es so gar nicht.
Ich sag so, als wäre ich einen Marathon nachts gelaufen. So fühle ich mich. Aber gut, was hast denn du noch so auf deiner Liste stehen, Paula?
Genau.
Wir können also wirklich ein separates, also wirklich, wir können eine ganze Folge machen über Fatigue.
Ja, aber ich würde gerne nochmal zurückrudern, weil Fatigue tauchte bei mir persönlich ehrlich gesagt erst so gegen Ende auf. Mhm. Aber so mittendrin waren es tatsächlich die Blutwerte, die mich so eingeschränkt haben, also wirklich mal akut während der Chemotherapie. Bei mir waren es auch die Schleimhäute, also so körperlich gesehen, ne? Also dazu muss man sich immer noch on top denken, dass man unter so einem Demoklesschwert steht, weil man hat ja Krebs. Also es ist einfach eine psychische Belastung für Freunde, Bekannte, Umfeld, Job. Also es ist jeder Lebensbereich irgendwie tangiert. Das muss man erstmal ein bisschen sortieren. Mhm. Plus diese körperlichen Nebenwirkungen, ne? Also und bei mir waren es eben diese, nochmal um auf diese schnell teilenden Zellen zurückzukommen, die kommen in Haaren natürlich vor, die kommen im Blut vor, aber es sind auch die Schleimhäute betroffen. Und ich hatte zum Beispiel Augenschmerzen, weil die Augen sehr trocken waren. Mhm. Ich hatte ganz oft eine Stimmbänderreizung. Ich hatte eine Reibeisenstimme. Boah, ich hätte eine Karriere hätte machen können. Also als Sprecherin. Wirklich. Also so eine richtig tiefe, raue Stimme. Und das tut natürlich auch beim Sprechen dann so ein bisschen weh. Ja. Ich hatte Sprechverbot, Alex. Es gab Zeiten, da hatte ich Sprechverbot.
Ich auch. Ich hatte ja doch so einen Pilz im Hals dann. Hast du es auch gehabt? So
ja, Mundsor, ich hatte das im Mund, ja.
Ja, weil das haben ja auch ganz, ganz viele. Und da haben die meine Zunge mit Laser behandelt. Das habe ich noch nie gehabt. So, ja, total lustig.
Du in dieser Fancy-Praxis
warst. Ja, nee, das war nebenan Fancy-Praxis. Das war ganz lustig. Die haben immer so blaues Zeug auf die Zunge bekommen. Dann haben die mit dem Laser, sind ja hinten, krass, damit dieser Pilz weggeht.
Ach, nee.
Hat aber auch nicht geholfen.
Du solltest noch eigentlich eine Mundspülung bekommen. Okay. Also das ging relativ schnell wieder weg. Ja, aber es ist einfach wahnsinnig unangenehm beim Essen und so weiter und so fort. Ich hatte auch ehrlich gesagt, die Vaginalschleimhäute waren bei mir auch betroffen. Also da möchte ich nur sagen, Heidewitzka. Das werden die Männer vielleicht nicht nachvollziehen können. Aber wer schon mal gereizt, ach, ich rede nicht weiter. Es ist unangenehm. Ja. Wirklich unangenehm.
Ich habe aber auch... das fällt mir an, das mir total gut getan hat. Ich hatte so eine Mundspülung ohne Alkohol. Können wir Werbung hier machen?
Nee.
Also fängt mit M an.
Eine Mundspülung.
Eine Mundspülung ohne Alkohol. Und und das fand ich total super. Und dann, das ist auch ganz gut, dass ich dann eben, weil du neigst ja auch dazu, auch im Mund sehr viele Entzündungen zu bekommen. Und du kannst, das wissen ja auch viele nicht, während der Chemo keine Zahnreinigung machen, weil da eben die Entzündungsgefahr zu hoch ist. Das heißt, ich habe einen Tag vor der Chemo nochmal eine Zahnreinigung machen lassen. Und dann habe ich immer hier schön, dann diese spezielle Zahnpasta gehabt, hat mein Zahnarzt mir empfohlen, habe ich mit der geputzt und dann diese Mundspülung und so. Und bis auf diesen Pilz im Hals bin ich vom Mund her da eigentlich ganz okay gewesen sonst.
Also bei mir war es eben Zahnfleischbluten, die Stimme.
Zahnfleischbluten hatte ich auch viel.
Ich hatte Zahnfleischbluten, ich hatte eigentlich bis letzte Chemo immer Nasenbluten.
Mhm. Hatte ich auch viel.
Genau, das ist auch, also es ist einfach, es zählt einfach unter, und die Summe macht's. Machen wir uns nichts vor, die Summe macht's.
Ja, ne? Das sind die kleinen Sachen, die sich einfach aufaddieren, weißt du?
Genau, dann hatte ich kann mir bis heute die Zähne nicht mit einer mittelstarken oder starken Zahnbürste putzen. Also ich brauche immer so eine extra sensitiv und genauso mit der Zahnpasta. Das nervt mich, ehrlich gesagt. Das finde ich uncool. Ich muss da immer richtig runterschubbern. Ich kann sagen, also dieses Soft, aber es geht einfach nicht, weil ich mir sofort Zahnfleisch verletze und da hat ja keiner was von.
Nee. Das sind so unnötige Sachen.
Richtig. Und also das so rund ums Thema Schleimhäute. Ich fasse zusammen.
Ja.
Sie sind einfach wahnsinnig empfindlich für alles.
Ja. Augen, Nase.
Oder alles. So eingerissene Mundwinkel, hattest du das auch?
Ja,
das ist. Ja, auch siehst ganz du? Unangenehm. Sind dann so die, also man vergisst das Gott sei Dank alles so ein bisschen. Es fällt mir jetzt so wieder im Nachgang ein, aber das war schon eine unangenehme Sache. Weißt du, was ich noch hatte?
Was denn?
Irgendwann kam ja der Frühling, ja auch wieder. Und ich bin jetzt nicht so eine, ich bin jetzt keine Obertussi, ne? Wirklich nicht. Aber weißt du, was ich immer total schlimm finde?
Bin ich auch mal gespannt.
Ja, bei Menschen. Das fällt mir sofort ins Auge. Ja. Das habe ich immer von zu Hause mitbekommen. Hände und Füße sind die Visitenkarten eines Menschen.
Ach
wenn
Gott,
ich schon
ja.
auf der Rolltreppe, ne, wenn es wärmer wird, diese spröden Hacken sehe von anderen Leuten, dann denke ich mir
Flip-Flop-Hacken.
Ja, mhm. die Flip-Flop-Hacken. Mhm. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, eigentlich hätte ich in Skistiefeln durch den Sommer watscheln müssen. Ich hatte so hässliche Hände und Füße. Also eine Hornhautproduktion, die für die ganze Elefantenherde hätte ausgereicht.
Aber dazu müssen wir auch erklären, dass wir beide ja auch die Chemopillen genommen haben, die ja verschrien sind dafür, dieses Hand-Fuß-Syndrom auszulösen.
Ich hatte das vorher schon. Ich hatte das unter der
vorherigen Chemo schon. Aber da wurde es richtig schlimm.
Ja.
Und ich habe auch vorher schon Fußnägel verloren, aber den habe ich dann noch dreimal verloren.
Ja, das also ja toi, 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 ich habe keinen einzigen Finger- oder Fußnagel.
Nein.
Nee, bin ich...
Du, es gibt ja, also Fingernagel habe ich Gott sei Dank auch nicht, es gibt ja Leute, die wirklich alles verlieren. Ja. Ich habe die beiden großen Zehennägel mehrfach verloren und den kleinen.
Ach was.
Den kleinen fand ich jetzt nicht so schlimm, ne, aber also die großen, das war letzten Sommer schon, da bin ich mit so verkrüppelten Zehen da rumgelaufen.
Also ich finde unter der Chemotherapie, also unter der Taxol-Chemotherapie, da werden die Nägel so wellig, das sind meine schon geworden.
Ja.
Sie verfärben sich.
Ja.
Also ich muss ehrlich sagen, also ich laufe gerne ohne Nagellack herum, aber seitdem trage ich doch lieber mal einen auf, weil die Fingernägel einfach sehr, also sie sehen einfach krank aus. Also wenn jemand sieht, dann denkt er sich, oh Gott, was hast du denn da? Die werden so ein bisschen bläulich und so nikotingelblich, finde ich.
Ja, aber auch ich finde es so dick und so weißlich hat die auch so.
Die Struktur ändert sich. Das sieht wirklich, wirklich
unappetitlich
aus. Und das Gleiche halt an den Füßen.
Ja.
Und bei mir war das gar nicht so sehr das Problem. Also nichts, was ich mit Nagellack nicht hätte covern können. Ich hatte diese Haut. Ich hatte so wirklich so eine Elefantenhaut an den Füßen. Sehr, sehr viel Hornhaut. Aber das ist dann so eine weiße... Oh Gott, ich hoffe, uns hört keiner hier so beim Nachtisch zu, dass der sich seinen Teller Bolognese
so, Achtung,
warm
jetzt so fürs Mittagessen ist es jetzt nicht so das Thema, ja?
Jetzt
weil
ist
wir
schon
von aufgerissenen
zu spät.
Fersen reden.
Nee, Alex, das Kind ist schon
blutenden Fersen.
Nee, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen.
Eiternde Fußnägel, ich kann da doch einen drauflegen, oder kenne ich gar nichts.
Oh, ich stelle mir gerade so jemanden vor, der kommt nach Hause nach Feierabend, denkt sich, Mensch, jetzt eine Folge, zwei Frauen, zwei Brüste, hat den Teller Bolognese-Nudeln, weil sie in der Mikrowelle stehen und schreibt uns gleich eine bitterböse E-Mail.
Ach so,
ich nehme es aber auf meine Kappe. Tut mir echt leid. Aber ich muss trotzdem diese Fuß.
Wir müssen jetzt trotzdem weiter. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Es wird auch noch ekliger.
Ja,
also,
es wird nicht schöner.
Für alle, die jetzt essen, einfach auf Pause drücken, essen und dann könnt ihr hinterher noch weiterhören.
Okay?
Es wird jetzt einfach nicht schöner.
Genau, also ich hatte so an den Füßen diese Elefantenhaut, das ist so eine weiße Haut und die wird so sprühen und reißt. Und das ist super unangenehm, weil das tut einfach weh und das wächst nicht zusammen.
Ja.
Das muss geklebt werden.
Ja.
Boah, da habe ich wirklich drunter gelitten. Und soll ich dir mal was sagen? Es gibt nichts aus dem Einzelhandel und der Apotheke, was ich nicht dagegen probiert hätte. Soll ich dir sagen, was geholfen hat?
Was?
Davon? Nix.
Also bei mir schon. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt, also ich finde, ich schwöre auf die ganzen Cremes mit Urea für die Füße und da gibt es eine Creme mit ganz viel Urea und das hat mir wirklich zusammen mit Wasser, ich war in so einer Thermalkur und das zusammen mit dem Wasser und dieser Creme, das hat Wunder gewirkt bei mir. Aber trotzdem,
also bei Wasser
nichtsdestotrotz.
Wäre ich ja auch. Bei mir hat keine Creme geholfen, ich habe alles ausprobiert, aber bei mir hat es geholfen, jeden Tag ein Fußbad zu machen mit Kamillentee. Also da wären wir echt mal wieder bei Wasser, ne? Das sind manchmal die einfachsten Sachen.
Ja.
Und ich glaube, dadurch wird einfach die Haut sehr, sehr weich und elastisch. Mhm. Und wenn man das dann noch so richtig abtrocknet, ne? Aber so richtig abschubbert mit dem härtesten Handtuch der Welt, mit Kernseife gewaschen, nicht mit
Reibeisen drüber.
Genau, und dann aufs Handtuch, auf den Trockner gehängt. So ein Handtuch muss das sein und ab da wird es besser. Jetzt sind meine Füße so, dass ich sage, ja, ich trage wieder offene Schuhe. aber meine Füße passen altersmäßig nicht mehr zu mir. Natürlich habe ich ein sehr, sehr glattes und junges Gesicht.
Ich sehe dich ja gerade live, Paula, nee.
Ja.
Ey, auch wenn ja, ich um einiges älter bin, aber ich finde deine Füße schön. Ich finde, sie stehen dem nichts nach.
Ja, also meine Füße, ganz ehrlich, sind schon Fußnägel. Älter. Ja, ja, die sind ja auch lackiert. Aber meine Füße sehen einfach deutlich älter aus als ich. Das muss man schon sagen. Also die Haut ist immer noch dünn, sie ist immer noch empfindlich und ich muss sie immer noch pflegen.
Ja.
Also das ist einfach so.
Es interessiert mich ja mal. Ich habe ja in der, du kriegst ja sehr viele Sachen geschenkt, ne? Du kriegst Krebs und dann sind alle so, ach, ich schenke dir was. Sag ich auch gar nicht nein. Ich habe total viele Cremes und Lotions und alles Mögliche geschenkt bekommen. Und am Anfang dachte ich immer, was soll ich denn mit dem Zeug? Ich habe das alles aufgebraucht. Ich habe alles, ich habe so viel gecremt, weil ich so trockene Haut hatte in der ganzen Zeit. Und auch wo wir schon bei Füßen sind und Händen, diese Nagelhäute, das hatte ich immer eingerissen.
Au,
oh,
das
so.
Tat weh, das hatte ich auch.
Ja, und da habe ich wirklich, ich habe gecremt wie eine Bescheuerte.
Mhm.
Weil alles, es ist ja der ganze Körper irgendwie, die ganze, jede Ecke, wo
das
Haut ist.
Auch,
und meine Kopfhaut, die ist immer noch so trocken. Wo ich sage, also ich habe generell noch immer trockene Haut, aber ich habe auf der Kopfhaut immer noch so Krusten, so trocken. Also ist so, vielleicht auch durch die Kurzhaarfrisur, ich weiß nicht. Ich versuche jetzt ganz viel mit Naturborsten zu bürsten.
Soll ich dir mal sagen, ich mache jetzt total profimäßig, kriege ich jetzt einfach die Kurve von diesem Hand-Fuß-Mund-Syndrom.
Ja, ja, weg davon.
Ja, aber pass auf, du hast mir voll die Steilvorlage.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Oh, pass auf. Also meine Problemzone der ganzen Chemotherapie bis zum Schluss, es war immer die Haut. Ich habe von übermäßigen pubertierenden Aknepickeln, Alex, ich sah teilweise im Gesicht so schlimm aus wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich hatte wirklich, wirklich richtige Eiterbeulen drauf. Das nicht durchgängig, aber immer mal wieder.
Ich weiß, ich kann mich erinnern. Aber das ist ganz lustig, weil da sieht man nämlich wieder, wie verschieden das ist. Weil ich kann mich erinnern, ich habe ja eins dieser Kosmetikseminare von der DKMS Live, habe ich vor meiner ersten Chemo gemacht. Und da ist es nämlich so, dass dir werden halt Tipps gegeben, wie du, wenn deine Haut ausbricht und du alles voll Pickeln hast und so, wie du das abdeckst. Und ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet. Ich hatte nie so schöne Haut wie während der Chemo.
Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn. Nee. Ich weiß nicht, was da war. Also ich war halt vorher in der Schwangerschaft, da hatte ich schon so tolle Haut. Und dann der Chemo. Das kommt jetzt erst wieder. Ich denke so, oh Mist, was ist da denn los?
Gut, dass du das sagst. Ich wäre fast ein bisschen neidisch geworden, weil also ich hatte eigentlich immer ich würde jetzt nicht sagen so eine Wow-Porzellanhaut, mehr so eine dankbare Lederschwarte, weißt du, sonnenunempfindlich, kannst du alles drauf machen, hat mir alles verziehen, hat mir auch mal verziehen so früher, dass ich mal nicht abgeschminkt ins Bett gegangen bin. War schon okay, meine Haut und ich, und wir haben uns richtig in der Chemo verkracht, also ich hatte wirklich alles dabei, von der fettige Haut, dann diese Akne-Geschichte, dann diese Fußgeschichte, das ist ja auch so ein Hautding. Haut war nicht meins, also das war wirklich schwierig, da was Passendes zu finden. Und auch da, wir wollen ja nicht nur jammern auf hohem Niveau, wir wollen ja auch immer wieder sagen, was uns geholfen hat. Ich habe mal wirklich auf alle Kosmetikprodukte verzichtet und das mache ich immer noch. Also wenn du mich fragst, welche Abschminkgeschichte ich benutze, dann benutze ich ein Mikrofasertuch und Wasser.
Ich nehme Öl.
Also genau, Öl muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Das ging bei dir nicht, ne?
Gar nicht. Also alle haben immer gesagt, du für die Füße, nimm mal Kokosöl, Olivenöl, welche Öle auch immer. Es hat nichts geholfen. Es wurde ganz kurz besser und am nächsten Tag war es so staubtrocken. Es war wirklich, also Öl ging gar nicht. Ich nehme gar nichts mehr und jetzt geht's eigentlich wieder. Jetzt ist der Lederlappen wieder da. Du.
Paula, ich habe jetzt eine ganz tolle Überleitung.
Jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich dran. Also wollen wir von mal Haut auf Dünnhäutigkeit kommen? Ist geil, oder?
Also die passt zwar so bequem unter meiner Türschwelle durch, aber ich finde es super.
Es ist ein zentrales, also wirklich diese Dünnhäutigkeit und diese ganzen emotionalen Sachen, die so einherkommen mit einer Chemo, ist echt, das war für mich mit das Allerschlimmste in dieser Zeit.
War das für dich so, dass du Also dünnhäutig sind nicht gleich dünnhäutig. Es gibt ja Leute, die gehen ohne Zündschnur an die Decke und sind einfach wahnsinnig wütend. Oder ja. Dünnhäutigkeit, ich kann mir keine Welpenvideos angucken, weil ich in Tränen ausbreche. Wo warst du so anzuordnen?
Beides. Das war ja das Schlimme. Oh Gott. Also ich bin sowohl...
Ein Rumpelstilzchen.
Also ich war für meine Umwelt, glaube ich, der unerträglichste Mensch, den es gibt. Nein. Weil zum einen war ich total am Heulen, ja, wenn, also total schnell, wenn irgendwas war, sehr emotional. Und zum anderen aber auch schnell auf 180, wenn irgendwas, ich konnte einfach, und das Schlimme ist, ich konnte mit meinen Kindern nicht.
Ja, das begleitet mich auch noch.
Das, wie sagte meine Ärzte, war immer so, ist ja schön, dass sie es zugeben können. Viele wollen ja dann ja, noch dann noch so tun, als wären sie, also das dürfte man nicht sagen, dass man dann mit seinen Kindern gerade nicht kann. Ich konnte mit meinen Kindern nicht. Und es hat mich innerlich zerrissen, weil natürlich denke ich so, das sind meine Kinder, ja. Aber die konnten mich innerhalb von 3 Sekunden so auf die Palme bringen. Und ja. Ich war eigentlich sonst immer, die haben mich so immer so kalt gelassen. Und ich dachte so, ja, alles cool und so. Ne? Ich war sowas von unausgeglichen. Also ich, muss da, und,
also ich muss da jetzt mal ja. ganz kurz so die Stimmung wechseln, weil für diejenigen, die neu dazugekommen sind, die wissen vielleicht nicht, dass wir uns während der Krebserkrankung kennengelernt haben und dass Kinder ein zentrales Thema sind, was uns ja auch verbunden haben und wir ja viel im Austausch waren auch während der Erkrankung. Und wenn ich dir das mal so sagen darf, dann ist das für mich... Ich kann jede Nebenwirkung ausblenden. Ne? An manche muss ich mich sogar ganz bewusst nochmal erinnern, damit sie mir in den Sinn kommen. Aber diese Bad Mom-Gefühle, weißt du, die begleiten mich bis heute.
Ja.
Also das kann ich, das andere verblasst, aber das ist immer noch so präsent. Und ja. Das löst auch ganz unangenehme Gefühle aus, auch immer noch. Also man fühlt sich trotzdem schuldig, obwohl man total. Das eigentlich nicht soll und nicht kann. Und man hat alles gegeben, um wieder gesund zu werden. Aber weißt du, einerseits... hat man eine lebensbedrohliche Krankheit und eigentlich weiß man nicht, wie viel Zeit einem mit seinem Kind bleibt und man versucht, jeden Moment so ganz bewusst zu genießen. Und auf der anderen Seite ist es zu laut, zu viele Legosteine im Bett, zu wenig Geduld. Also man ist so...
Du, ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe es wirklich in der Zeit, ich bin sehr viel Kaffee trinken gegangen mit Freunden. Ich hatte sehr viele Freundinnen, die in der Elternzeit waren und so. Ich war immer Kaffee trinken. Und da habe ich gesagt, wie kann denn das sein, dass ich stundenlang mit meinen Freunden im Café sitzen kann, aber ich kann noch nicht mal eine halbe Stunde mit meinen Kindern irgendwie Zeit verbringen, weil ich so an die Decke gehe und es nicht aushalte. Ist natürlich auch eine ganz andere Belastung, ne? Wenn du, ich habe jetzt so 2 Kinder, die dann streiten die oder irgendwas ist und ich konnte es nicht. Und es ist bis heute noch. Und ich glaube, dass ich deswegen wahrscheinlich auch dann vielleicht auch nachgiebiger bin mit vielen Sachen, weil man einfach immer noch ein schlechtes Gewissen hat wegen dieser ganzen Zeit. Und weil ich hatte Haushaltshilfen, die auch, wo ich gesagt habe, ich schaffe das nicht, die einen. Also ich hatte 2 verschiedene Kindergärten und habe gesagt, nee, dann müssen die eine abholen, ich hole ihn ab oder so. Ich habe es einfach nicht geschafft. Und ein Nachmittag mit den Kindern war für mich eine Höchstleistung. Da war ich danach fertig wie ein Brötchen nach 1,5 Stunden mit meinen Kindern.
Also ich, das ging noch. Ich glaube, ich habe mir viel Stress auch selber gemacht, ehrlich gesagt. Weil ich hatte immer das Gefühl, ich muss irgendwas kompensieren.
Ja.
Und ich konnte erst immer gerne schwimmen gegangen. Das hat... habe ich nicht gedurft und dann habe ich immer versucht, ganz viel zu kompensieren und obwohl ich dazu gar nicht in der Lage war. Ich war einfach körperlich nicht dafür in der Lage und das Ironische ist, er hat es auch nicht abgefordert, das war ich selber.
Nee, genau, ne, so. Das ist und, ja, die Kinder, die sind ja, eigentlich zufrieden damit, aber man selber hat so einen Anspruch an sich als Mutter. Ne?
Genau, man selber hat einen Anspruch an sich und man selber denkt sich, ich bin ihm eine schöne Weihnachtszeit schuldig, ich bin ihm einen schönen, ne, so und dann fängt man an und möchte Plätzchen backen.
Wie
und man
hat, ja, genau. Das Gleiche. Der Schweiß tropft dir in diesen Plätzchenteich rein. Du denkst so, nee.
Schlimm.
Ja, schlimm. Ich erinnere mich wie heute. Aber gut. Also,
wir arbeiten dran. Also da, auch das ist ja auch immer wieder ein Prozess. Also ich kann nur sagen, das ist für mich die Nebenwirkung, die am längsten andauerte. Und ich hatte das, ehrlich gesagt, nach dem Krebs viel, wo ich selber nicht wusste, wo ich mich einordnen soll. Mhm. Einerseits wollte ich Verständnis von meinem Umfeld haben. Schließlich war ich ja an Krebs erkrankt. Ja. Und andererseits wollte ich nicht mit Samthandschuhen angefasst werden, sondern aktiv im normalen Leben. Ich wollte keine Extrawurst. Ja, ja. Wo ist da der Kompromiss.
Ja,
also
das,
man
es
war
geht
wirklich,
halt nicht,
ne? Nee, es geht nicht. Und
es
deswegen,
ist halt, ich glaube, man geht auch wirklich so am Limit, weißt du, und denkst dann so, nee, ich bin fit, alles ist gut. Und dann nach einer halben Stunde bist du so, nee, irgendwie, ich kann nicht. Ich glaube, ich raste jetzt hier einfach mal aus. Du hast, hast du auch so schlimme Schlaflosigkeit gehabt, ne, in der Zeit?
Also ich habe tatsächlich auch, also das war erst beim Rezidiv, muss ich ganz ehrlich sagen, also als ich das zweite Mal Krebs hatte und auch diese Ängste ja nochmal volle Möhre dazugekommen sind. Also die erste Schlaflosigkeit war durch das Cortison bedingt, weil das einfach total sehr putscht. Also neben dem Mondgesicht, also Nebenwirkungen, ne, kurze Randnotiz, Mondgesicht, Stirn, Nacken und so, putscht einen das ja nachts auch wahnsinnig auf. Und ich musste ganz ehrlich sagen, ich war am beim zweiten Krebs so kurz hintereinander, ich war einfach durch. Und normalerweise bin ich echt die, die mit Kamillentee alles heilt und aussitzt und ausschwitzt. Und
Schwitzen auch ein gutes Thema.
Ja, und auch für ihre Füße eine Leinsamenpackung, eine Leinsamen-Gel-Packung gemacht hat. Macht das nie, das ist totaler Quatsch. Okay. Habe ich da auf Schlafmittel zurückgegeben.
Aber vielleicht hilft es ja, ja jemandem. Nee, also das habe ich nicht, aber ich muss sagen, ich habe diese Unruhe, diese Schlaflosigkeit, dieses wie ein Duracell-Häschen herumlaufen, das habe ich echt lang gehabt. Und dann, ne, du sagst ja auch diese Hitzewallung, ne, das ist ja durch die künstlichen Wechseljahre, gehst du da ja durch Schüttelfrost bis in Schweiß, im eigenen Schweiß aufwachen durch alles.
Aber da muss ich dich nochmal fragen.
Ja.
Künstliche Wechseljahre, das ist ja ein sehr, sehr gutes Thema. Und zwar gibt es da zwei verschiedene Formen. Drei? Hä? Ich muss ganz ehrlich sagen, man kann ja auch mal hinter die Kulissen blicken lassen. Ich mach das mal flott. Also ich erzähle gerade zwei verschiedene Formen und Alex reißt die Arme nach oben und zeigt erst zwei Finger in die Luft.
Ich wollte sagen, wir haben noch drei Minuten. Ich wollte sagen, wir haben noch 3 Minuten, Paula.
Und soll ich dir mal was sagen?
Ja.
Ich finde, wir sind so ein autonomer Podcast. Nee, wir sind so ein autonomer Podcast.
Nee,
warte doch mal.
Ja.
Ich finde, wir überziehen jetzt frech. Ich möchte, ich möchte die Nebenwirkungen, ehrlich gesagt, ich möchte meine Liste hier einmal kurz besprechen.
Ja, komm hier.
Da kann
dann hau raus. Paula, hau raus.
Da kann ich jetzt nicht alles immer auf die nächste Folge vertrösten. Weißt du, wir sagen immer so nächste Woche und dann sprechen wir nochmal und dann sprechen wir mal und die armen Menschen, weißt du, die warten, wie das dazu bei Folgen so ist. Und dann
das ist wie bei den typischen TV-Telenovelas. So machen wir das halt auch, ne? Wir füttern die an und dann kommen wir aber nicht mit den Sachen um
Alex,
die Ecke.
Alex, weißt du, was wir machen? Wir sagen sowas wie, das wird eine Special-6. Folge. es werden so anderthalb Folgen als Special zur 6. Folge. Nein,
komm, hau raus, die Nebenwirkung.
Ich kann mich jetzt wirklich nicht stressen lassen und ich überziehe das jetzt einfach. Wechseljahre, weil das wirklich, wirklich wichtig ist. Und zwar gibt es, möchte ich den Wechseljahren eine Sache vorausnehmen. Und zwar ist es die Unfruchtbarkeit. Diese schnellen teilenden Zellen, auf die wir immer, immer, immer wieder zurückkommen, das sind ja auch unsere Eizellen. Und bevor man so eine Chemo beginnt, wird man gefragt, ob man Maßnahmen ergreifen möchte, die Fruchtbarkeit erhalten.
Wenn man also Glück hat, wird man gefragt.
Wurdest du nicht gefragt?
Also ich wurde auch gefragt, aber ich kenne sehr viele Frauen, die nicht gefragt wurden. Junge Frauen.
Krass.
Ja, ja.
Also die Krux liegt ja darin, dass wir das früher selbst bezahlen mussten. Also früher, als wir noch in Behandlung waren, gab es entsprechendes Gesetz nicht, dass die Krankenkassen unsere Fruchtbarkeit erhalten. Und ich meine, selbst wenn du jung bist und sagst, ja klar, möchte ich noch Kinder, dann musst du erstmal mehrere tausend Euro dafür hinlegen, weil das eine Privatleistung ist. Und das finde ich so krass.
Ja, aber das hat sich ja jetzt geändert, ne?
Das hat sich Gott sei Dank geändert.
Gott
aber
im Zeitpunkt Dank.
unserer Behandlung
ja
noch nicht.
Ja.
Also genau, wenn man Glück hat, kann man das machen. Ich hatte das Glück nicht. Und deswegen geht dem voraus, dass ich einfach, das stellt sich ja erst nach der Chemo heraus, aber ich bin in meinen Wechseljahren geblieben. Also ich bin unfruchtbar. Wie ist das bei dir?
Ich eigentlich auch. Ich habe zwar jetzt noch einmal meine Tage nach 18 Monaten bekommen, ganz ein bisschen, aber da regt sich nichts bei mir. Also ich bin natürlich auch 45 und meine Ärzte meinte auch, wahrscheinlich bleiben sie dann einfach, sind dann einmal in den Wechseljahren und das bleibt dann einfach so, ne?
Ja.
Also aber das gibt ja auch bei, also das hat mir im Alter noch gar nicht mal, es gibt leider, gut, bei mir ist es natürlich wahrscheinlich, dass ich auch schon schnell in den Wechseljahren bin, aber es gibt ja wirklich auch Leute, die Ende 20 sind und wo das dann einfach so bleibt.
Also ich war 30 zur Diagnose, zu Chemobeginn und bei mir ist es jetzt auch so geblieben und es zeichnet sich nicht ab, dass sich da nochmal was regt.
Ja.
Und genau, was auch ein Schutz ist, ist die die Eierstöcke mit einer entsprechenden Spritze sozusagen lahmzulegen.
Ja.
Und das ist ja auch eine Form der Wechseljahre. Also man kann das machen oder...
Aber das hattest du nicht, oder?
Das hatte ich, nee, ich hatte das nicht. Oder eben die Zerstörung, also man lässt es darauf ankommen, dass die Periode bleibt meistens aus, weil die Eizellen hops gehen und man dadurch in den Wechseljahren landet. Bei mir war es Zweiteres. Und du? Zweites? Bei mir war es die zweite Variante.
Oh. Ja, ich war auch bei Option B, wie bei dir. es ist dann einfach, ich hatte dann noch einmal meine Tage, passt zur zweiten EC-Chemo. Und ja, dann nie auch wieder.
Genau, war bei mir auch so.
Mhm. Genau. Dachte ich auch so, ja, juhu, danke.
Aber ich meine.
Gibt Schlimmeres.
Das also hat jetzt, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich sag dir auch warum.
Ich meinte, du hast es jetzt auch falsch verstanden. Ich meinte eher, dass es nicht seine Tage zu haben, ist ja genauso, wie man auch eine Zeit lang mal nicht seine Beine rasieren muss. Eigentlich eine ganz positive Sache an der Sache. Aber die Langzeitkonsequenzen sind natürlich nicht zu vergleichen mit, ich habe jetzt mal keine Haare an den Beinen, sondern wir reden ja wirklich von hier lebensentscheidenden Einschnitten in deine Familienplanung und alles.
Ja, genau. Also letztendlich kann man natürlich sagen, so Mensch, ja klar, und sei doch dankbar, dass du lebst und so. Und ja, natürlich bin ich dankbar und trotzdem kann ich mich ja darüber ärgern, weil nicht ich meine Familienplanung bestimmt habe. Also ich war 30, wir haben gesagt, Mensch, also wenn wir nochmal ein Kind haben möchten, dann hat das noch Zeit. Also wir hatten keinen akuten, brennenden Kinderwunsch, aber die Option, sich offen zu halten, das könnte noch mal so sein, war eigentlich für uns immer ein schöner, schöner Gedanke. Und dass es jetzt nicht so ist, aber ich habe das nicht entschieden, das knappt schon an mir, muss ich
ehrlich
sagen.
Das ist aber, obwohl ich ja schon zur Diagnose 43 war, war das genau der Zeitpunkt, wo ich eigentlich gedacht hätte, ich hätte noch gern ein drittes Kind.
Ja, ne?
Ich weiß genau, was du meinst, weil es ist so, vielleicht hätte ich auch kein drittes Kind bekommen, aber ich konnte es nicht entscheiden.
Genau.
Der Krebs hat das für mich entschieden, dass ich keine Kinder mehr haben kann. Und das ist fies.
Mhm.
Das ist gemein.
Und jetzt stelle ich mir natürlich jetzt vor, natürlich bin ich dankbar, ich habe ein Kind, du hast zwei Kinder. Es gibt Frauen, die sehr, sehr lange um die Erfüllung ihres Mutterseins kämpfen und dieses Ziel vielleicht gar nicht erreichen.
Mhm.
Ja, das gibt es auch. Und ich fühle das ehrlich gesagt, ich fühle diese Trauer auch mit. Also ich finde das eigentlich nicht so...
Ich finde auch immer, wenn man sagt, so, ja, aber du darfst doch wirklich nicht sagen, ja, du hast doch zwei gesunde Kinder. Ja, ich habe zwei gesunde Kinder. Aber trotzdem habe ich doch ein Recht darauf, wenn ich einfach so einen Wunsch in mir hatte. Ich wollte immer vier Kinder haben. Ich dachte zwar, als ich 40 wurde, ich werde nie Kinder haben. Aber das ist halt einfach so, ne? Und ich finde, da darf man auch, wenn man zwei Kinder hat, trotzdem sagen, ja, ich hätte auch gerne noch eins gehabt.
Ja.
Ne? Da darf auch ich trauern, auch wenn ich schon Kinder habe und ich natürlich weiß, wie glücklich ich mich schätzen darf, dass ich in der Situation bin und diese Kinder habe. Auf jeden Fall. Da küsse ich jeden Tag den Erdboden dafür, dass diese Kinder existieren.
Ja, also das ist trotzdem nochmal eben so, wo man sagt, ja klar, es hat natürlich seinen Vorteil, nicht jeden Monat in die Drogerie in Tampons zu investieren, aber es wiegt das andere nicht auf.
Mhm.
Also das ist einfach so eine Traurigkeit und da sehe ich mich Möglichkeiten beraubt und ich fühle mich fremdbestimmt und in die Lebenspläne gegrätscht langfristig und abgesehen davon ist es auch nicht lustig, Wechseljahre innerhalb von so kurzer Zeit einmal durchzupowern, das ist nicht lustig. Also man kennt das ja, dass Frauen so einen Prozess haben, dass sie auch viel schwitzen und Nachtschwitze. Ey, aber ich habe so geschwitzt.
Ich hatte
gar nicht in Kontrolle. Also das ist ja furchtbar.
Wie kann man das denn in Kontrolle haben?
Nee, ich weiß, man kann sich ja anziehen oder ausziehen.
Ja, hallo, ich bin immer mit irgendwo reingekommen, ich habe so mal die Mütze runtergerissen. Ich so, boah, ist das heiß hier.
Also, Alex, ich
hätte mich am liebsten nackig gemacht in jedem Geschäft.
Ich wäre am liebsten im tiefsten Winter nackig durch den Supermarkt gelaufen.
Ja, ich auch.
Also das war so unangenehm. Also ich hatte wirklich, musstest du dich auch manchmal nachts umziehen?
Ja, weil dir steht ja, du bist ja irgendwo und dir stehen ja richtig die Tropfen auf der Stirn. Das ist ja nicht einfach nur so, hey, mir ist ein bisschen warm, sondern du das kommt aus allen Poren raus.
Ja, ja. Und alle dann immer so, wo die Schweißperlen so auf der Oberlippe waren, ne? Also man fühlt sich auch ein bisschen so, und alles okay.
Ja, und dann kommt ja dazu, dass du ja keine Augenbrauen hast und das auch so ungefiltert, die alles in die Augen reinläuft, dieser ganze Schweiß. Ja, muss also jetzt auch mal nochmal ekelige Details teilen.
Hast du
ja, und Wimpern, wie wichtig Wimpern sind, ja. Die läuft ja alles in die Augen rein.
Hast du noch Hitzeballone?
Nö.
Nee?
Du?
Manchmal nicht mehr so doll wie vorher.
Nee, das gar nicht, habe ich überhaupt nicht mehr.
Mm-mm. Doch, ich hab's. Also manchmal habe ich es noch. Heißt ja auch Wechseljahre, ne? Vielleicht habe ich länger was davon.
Ja, genau. So, was hast du noch gehabt?
Weißt du, was ich noch
gehabt habe? Einen hauen wir noch raus.
Nee, wir brauchen noch ein bisschen. Und zwar, ich möchte noch mal sprechen über die Figur.
Ja, okay, spreche über die Figur.
Ja, das macht auch was mit dem Selbstgefühl.
Hallo, total.
Mhm.
Und das weiß auch jeder, der nicht Krebs hat. Also, ne? Wenn du, ich sage immer, ich, wenn man selbstbewusst genug ist, ist es eigentlich egal, ne? Es ist ja eigentlich auch oberflächlich, ne? Zu sagen, ja, das mache ich jetzt so an der Figur fest. Und ich finde, es ist auch, du kannst das nicht am Gewicht festmachen. Ich finde, wenn du dich wohlfühlst in deiner Haut, dann ist ja alles gut. Jetzt, ob du 180 Kilo wiegst oder 50, ja. Aber ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Ich habe dann angefangen zuzunehmen und habe das auch meinem Umfeld gesagt. Habe ich gesagt, boah, ich habe jetzt schon 3 Kilo zugenommen, seit ich Cortison, dass sie es hochgesetzt haben. Und dann hörst du diese Sprüche wie, ja, aber in deiner Situation, da ist das doch jetzt wirklich nicht wichtig.
Nee, und weißt du, was die Leute bei mir gesagt haben? Nee. Bei mir haben die gesagt, das höre ich zum ersten Mal, dass Leute durch eine Chemotherapie zunehmen. Ich weiß nicht.
Oh nein, ne?
Doch. Und da war ich erstmal verunsichert und stellte dann wirklich mit großer Beruhigung fest, dass die meisten, die ich kenne, die dieselbe Behandlung haben wie wir, die haben alle zugenommen. Also die meisten haben zugenommen, weniger haben abgenommen. Die meisten haben zugenommen. Also es ist eher eine Chemo, wo man dazu gewinnt, und bei mir waren es wirklich über 20 Kilo. Diese Cortison,
ja, also bei mir waren es 10, aber es hat mir auch gereicht. Und du passt ja nichts mehr rein. Und ich habe auch gesagt, also ganz ehrlich, ich finde, dass man schon, ich bin ja nicht weniger Frau oder nicht weniger ich, nur weil ich jetzt Krebs habe. Ja? Ich definiere mich ja nicht nur über diese Krankheit. Ich will ja, ich mag das trotzdem nicht, wenn meine Hosen plötzlich nicht mehr zugehen. Und ich mag das nicht, wenn ich irgendwie nichts mehr reinpasse.
Ich Ach, soll ich dann mal unwohl. Was sagen? Ich habe, ja, es ging eigentlich bei mir noch, also das nee, ging noch komisch. Ne? Das ist ja, du weißt, ich war vorher schon nicht super schlank. Ich habe einfach gedacht, es gibt nichts, was man nicht ändern kann. Jetzt ist einfach was anderes wichtig. Also ich habe mich da irgendwie schon, komischerweise war ich da recht positiv eingestellt. Ich habe gesagt, ja, mei. Ich habe es nicht unter Kontrolle. Es ist nicht, weil man jetzt übermäßig gegessen hat oder so. Es ist ja auch viel Fremdeinfluss. Ich habe gesagt, weißt du, ich schaffe ganz andere Sachen, da kriege ich die Kilos wieder runter.
Ja.
Aber was mir nicht gefallen hat, war dieser Muskelschwund und diese Konsistenz, weißt du, von der Haut und von dem, das ist so Pudding mit Muskelschwund und wenig.
Ja. Ja.
So, aber bevor wir jetzt wirklich den Leuten das Abendessen vermiesen, Alex. Und ich habe noch Hunger zum Thema Zunehmen.
Ja.
Ich sage Tschüss.
Ich habe immer Hunger. Aber ganz ehrlich, sollen wir es nächste Woche einfach nochmal fortführen? Ach, wir werden das einfach so als kleine Häppchen zwischen einstreuen bei den anderen Themen, wenn unsere kleinen Nebenwirkungshäppchen. Also so kleine machen. Warnung, wenn ihr Hunger habt, esst vielleicht, bevor ihr unseren Podcast hört. Ihr wisst nie, ob es vielleicht eklig bei uns werden kann.
Aber wir reden ja über alles, ne? Das
genau.
Kann man den Leuten schon mal so sagen.
Wir nehmen
in diesem Sinne, ihr Lieben, guten Appetit. Nur die Harten kommen in den Garten. Lasst euch die Borlo schmecken. Packt ein Parmesan drauf. Das Leben ist schön. Macht's gut.
Macht's gut. Tschüss.